Lindenblatt, die Kirchenzeitschrift der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal. Ausgabe 1, 2025. 54. Jahrgang, März bis Juni 2025. Familie. Dein Gott ist mein Gott. Jeder Mensch hat Familie. Auch nie gekannte Elternteile oder Geschwister, zu denen jeder Kontakt abgebrochen ist, prägen uns. Familien können ein guter Ort sein, sich zugehörig und zu Hause in der Welt zu fühlen. Und oft sind Familien auch schlimme Orte. Die biblischen Familiengeschichten berichten sehr realistisch von einer Fülle sehr unterschiedlicher Familienerfahrungen. Da gibt es Patchwork-Familien und Wahlverwandtschaften. Auch von großer Liebe, Neid unter Geschwistern, heftigen Generationenkonflikten, gar sexualisierter Gewalt und Brudermord wird erzählt. Das sogenannte klassische Familienbild, gar die Kleinfamilie, ist eher nicht biblisch. Menschen sind eingebunden in Großfamilien und Sippen. Und Familiengeschichten werden erzählt als Beispiele für das Zusammenleben aller Menschen. Dabei ist der besondere Schutz der Schwachen für das Gelingen entscheidend. Das Elterngebot in den 10 Geboten bezieht sich auf die Fürsorge für die alten Eltern, wie auch die Witwen und Waisen besonders zu schützen sind. Über viele Jahrhunderte geschrieben, ändert sich auch das Familienbild in den biblischen Texten. In manchen späten Texten des Alten Testamentes klingt an, was zur Zeit Jesu im Judentum weit verbreitet war. Der Glaube an das ewige Leben für jeden Menschen. Diese Hoffnung nimmt der Kinderlosigkeit die Tragik der Zukunftslosigkeit. Und immer wieder finden Menschen ganz eigene Weisen, Familien zu leben, die für die jeweilige Zeit überraschend sind. Die verwitwete Moabiterin Ruth geht nicht zurück in ihre Sippe, wie es für die Versorgung vernünftig gewesen wäre. Stattdessen folgt sie ihrer ebenfalls verwitweten Schwiegermutter in eine ungewisse Zukunft. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Gott ist mein Gott. So entstehen Wahlverwandtschaften. Der Apostel Paulus wird Jahrhunderte später Geschwisterlichkeit als Lebensform der christlichen Gemeinde beschreiben. Und wie das unter Geschwistern schon mal so ist, hat Paulus auch manchen Streit zu schlichten. Jesus enttäuscht seine Mutter und seine Geschwister, weil er als Erwachsener aus der Familientradition ausbricht, von zu Hause weggeht und Wanderprediger wird. Und Jesus findet harsche Worte für seine Kindsfamilie. Doch am Ende wird berichtet, dass seine Mutter Maria und sein Bruder Jakobus zur christlichen Gemeinde dazugehören. Das sind für mich die besten Familiengeschichten. Tiefe Verletzungen werden benannt und es gibt zweite Chancen, neue Begegnungen als Erwachsene und Versöhnung. Eine besonders schöne Geschichte ist die von Josef und seinen Brüdern. Josef ist der bevorzugte Lieblingssohn seines Vaters, was seine Brüder erbost. Sie verkaufen ihn nach Ägypten in die Sklaverei und erklären ihn für tot. Nach vielen, teils dramatischen Wendungen bekommen die Brüder eine zweite Chance. Sie werden den jüngsten Bruder Benjamin nicht preisgeben wie einst Josef, weil sie sich den Schmerz ihres Vaters zu Herzen genommen haben. Versöhnung selbst nach schwersten Konflikten ist möglich. So stelle ich mir Gemeinde als Familie Gottes vor. Verwandte kann man sich nicht aussuchen. Manchmal sind sie uns sehr fremd, manchmal zerren sie an unseren Nerven. Und doch gehören wir zusammen. Auch Streit gehört dazu. Und zweite Chancen sind und Versöhnung unbedingt auch. Ich fühle mich zugehörig und zu Hause, wo sehr verschiedene Menschen das sagen können. Dein Gott ist mein Gott. Von Ulrike Gebhardt. Ein Abschied mit Dankbarkeit. Wer hätte gedacht, dass unser Mittwochsgesprächskreis einmal zu Ende gehen würde? Es fällt mir schwer, Worte zu finden, die angemessen ausdrücken, wie sehr wir dich und dein Engagement für diesen Gesprächskreis schätzen, liebe Ulrike. Und ich muss heute leider sagen, geschätzt haben. Du hast vor vielen Jahren diesen Gesprächskreis übernommen. Der Start lag weit vor meiner Zeit. Ich war aber lange genug dabei, um dir an dieser Stelle aus ganzem Herzen zu danken. Das tue ich im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deine Fähigkeit, eine offene und einladende Atmosphäre zu schaffen, war immer beeindruckend. Diese offene und wertschätzende Art hat uns wieder und wieder ermutigt, unsere eigenen Gedanken und Meinungen zu äußern. Nicht zuletzt, diese Atmosphäre hat zahlreiche Menschen dazu gebracht, einmal vorbeizuschauen und dann dabei zu bleiben. Diese vertraute und fast freundschaftliche Atmosphäre war eins, deine Fähigkeit, spannende Impulse zu geben, Themen auch als zunächst schwer verständlichen kirchlichen Bereichen uns verständlich zu machen, und die interessanten Gespräche und Diskussionen danach waren das andere. Wir haben mit Freude über Glauben nachgedacht. Es hat uns Spaß gemacht, über Gott und die Welt mit dir zu sprechen. Und haben es bedauert, dass die schulische Ferienzeit auch für den Kreis galt. Die Teilnehmer des Mittwochsgesprächskreises haben dir viel abverlangt. Wir haben halbjährlich die Themen festgelegt und dann warst du dran. Du hattest es übernommen, diese Überschrift mit Inhalten zu füllen. Das war sicherlich zeitraubend für dich, aber das, was du dann an dem besagten Mittwochabend vorgestellt hattest, war spannend und nie langweilig im Sinne von alles schon mal da gewesen. Es waren ganz unterschiedliche Bibelthemen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Luther, Reformation, Petrusbriefe, Karl Barth, Barmer Erklärung, bekennende Kirche und vieles mehr. Wir haben daneben auch zahlreiche kirchlich orientierte Literatur gemeinsam gelesen. Der englische Patient, Im Herzen der Spiritualität und andere. Auch die Weihnachtsfeiern mit Gitarrenmusik, selbstgebackenen Keksen und gemeinsamen Singen werden in Erinnerung bleiben. Wir sind dankbar, dass wir die vielen Jahre von deiner Erfahrung profitieren konnten. Wir werden deine Fragen und deine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge uns verständlich zu erklären, vermissen. Du hast einen Ort der Begegnung geschaffen. Dafür bedanken wir uns sehr. Ein Abschied mit Dankbarkeit von Gisela Dake im Rahmen der Verabschiedung von Pfarrerin Gebhardt. Zu diesem Thema auch, alles hat seine Zeit. Am 25. Mai 2025 verabschieden wir Pfarrerin Ulrike Gebhardt in einem Gottesdienst unter der Leitung von Superintendentin Susanne Beuth. Damit endet ihr Dienst in Köln-Lindenthal. Ihre vielfältigen Aufgaben und Ideen, ihre zahllosen Gespräche und Aktivitäten, die sie in ihrem Dienst in die weite Welt und nach Brandenburg, nach Japan, nach Israel und nach Rom geführt haben, enden an diesem Tag. Nah und fern. In Lindenthal haben wir eine ökumenische Vereinbarung mit der katholischen Nachbargemeinde St. Stephan. Wir sind mit der japanischen Gemeinde Köln-Bonn e.V. auf vielfältige Weise verbunden. Und wenn Langerwisch-Wilhelmshort als Ortsname fällt, dann erinnern sich viele Menschen hier und dort an eine symmetrische Partnerschaft. Und jeden Mittwoch pilgern Menschen zum Mittwochsgespräch, reden beispielsweise über den ersten Korintherbrief und diskutieren über Themen aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft. Pfarrerin Ulrike Gebhardt ist musikalisch begabt und die Musik hat ihren Dienst geprägt und sie konnte mit der Musik Gottes wunderbare Schöpfung erklingen lassen, immer mit einer gewissen Liebe zur Perfektion. Vertrauensvorschuss als Motivation. Der Vertrauensvorschuss, den die Menschen mir entgegengebracht haben, dieses Zitat beschreibt die Motivation des Dienstes als Pfarrerin so zu leben und auszuführen, wie Ulrike Gebhardt es getan hat. Immer nah bei den Menschen sein, aber selbst Mensch zu bleiben, mitfühlen und mitsprechen und leiten und führen, wo das nötig ist und sich auch einmal zurücknehmen und Schluss zu machen, aufzuräumen und gerne Neues ermöglichen, so ist und war unsere Pfarrerin. Viele Menschen begleitet. In Römer 12, 15 lesen wir, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Pfarrerin Gebhardts Pfarralltag war so. Gespräche mit Dreijährigen in der Kinderkirche am Freitag, Demenzkranke in den beiden Altenheimen oder Schulgottesdienste in der GGS Mommsenstraße und der GGS Freilinggradstraße, Hochzeitspaare und viele Täuflinge. Am Ende des Lebens hat Pfarrerin Gebhardt viele Menschen auf ihrem letzten Wegen begleitet. Den christlich-jüdischen Dialog im Blick. Im Gebet Kraft schöpfen, mit Sprache und Musik Gottes Botschaft für die Welt Ausdruck verleihen, mutig die Welt mit den Erkenntnissen ihres theologischen Nachdenkens erklären und dabei immer den christlich-jüdischen Dialog im Blick behalten. Der 27. Januar und das Gespräch mit den beiden jüdischen Gemeinden in Köln, als am Oktober 2023 Terror und Verzweiflung über Israel kamen. Es war Ulrike Gebhardt, die in vielen Momenten die richtigen Schritte mit vielen christlichen Menschen gehen konnte, die in Wort und Geste uns alle stärkte. Dank. Vieles mehr denken und fühlen. Viele Menschen in Lindenthal, Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Familie, alle haben ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir danken unserer Pfarrerin von ganzem Herzen und wünschen ihr für ihren neuen Lebensabschnitt Gottes Segen und alles Gute, Gesundheit und immer ein gutes Konzert im Terminkalender. Pfarrer Gerd Maggi. Der zentrale Gottesdienst zur Entpflichtung von Pfarrerin Ulrike Gebhardt findet am Sonntag, den 25. Mai 2025 um 10 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche statt. Drei Reisen mit Ulrike Gebhardt. Israel, Mai 2006. Nach einigen vorbereiteten und planenden Gesprächen war es endlich soweit. Wir konnten bzw. durften mit einer kleinen, interessierten Gruppe Lindenthaler Gemeindemitglieder im Mai 2006 unter der Leitung von Ulrike Gebhardt nach Israel reisen. Dort erwartete uns ein außergewöhnliches, von ihr ausgearbeitetes Reiseprogramm. Nicht nur, dass unsere Unterbringungslokalitäten in Tel Aviv, Jerusalem, Nesamin, am See Genezareth und in der Nähe des Toten Meeres nach einen eigenen Charme hatten, wir lernten auch Israel von der Antike bis zu den Problemen der damaligen Gegenwart dank Frau Gebhardts detaillierten Vorarbeiten nachhaltig kennen. Uns als Neuzugängen zur Gemeinde fiel Frau Gebhardt besonders dadurch auf, dass sie stets geduldig und einfühlsam im Umgang mit den Mitreisenden war. Ein Highlight dieser Reise war für uns die Abendmahlsfeier auf dem Berg der Seligpreisungen. Auf den Spuren der Reformation, September 2018. Aufgrund der beeindruckenden Erfahrungen haben wir uns spontan entschlossen, an der ökumenischen Reise auf den Spuren der Reformation teilzunehmen. Einträchtig im Bus nebeneinander sitzend, machten sich evangelische und katholische Christen aus Lindenthal auf die Reise zu den Wirkungsstätten des großen Reformators. Frau Gebhardt und Herr Icking waren für die optimale Planung der Reise zuständig, doch man merkte Frau Gebhardts Begeisterung für das Erleben der Ursprünge des protestantischen Christentums deutlich. Trotzdem stand sie nicht als Trennende im Vordergrund, sondern durch ihr gemeinsames Knien am Taufbrunnen der St. Petri-Paul-Kirche in Eisleben betonten beide, wie wichtig für sie der ökumenische Gedanke ist. Ökumenische Romfahrt, September 2021. In diesem ökumenischen Sinne gab es im Herbst 2021, vom 20. bis 27.09., die Gelegenheit, einen der Ursprungsorte unserer Kultur und das Zentrum der katholischen Kirche, nämlich Rom, kennenzulernen. Wieder war es dem Engagement und den akribischen Vorarbeiten von Frau Gebhardt und Herrn Icking zu verdanken, dass wir mit unvergesslichen Eindrücken von dieser Reise zurückkehrten. War es in Israel das Abendmahl auf dem Berg der Seligpreisungen, so war es in Rom die heilige Messe in einer Katakombe. Vermutlich dank des Einsatzes von Frau Gebhardt waren wir optimal in der gastfreundlichen Casa Valdese untergebracht. Gern erinnern wir uns an die angeregten Gespräche mit beiden Theologen auf der Dachterrasse der Herberge, wo die gegenseitige Achtung und Wertschätzung wie immer während der ganzen Reise wohltuend auffielen. Über das gemeinsame Erlebte erfuhren die Teilnehmenden beider Konfessionen viel über den Sinn der Ökumene und wie viel sie uns allen wert sein sollte. Wir denken noch oft an diese wunderbaren Reisen und sind sehr dankbar dafür. Ein Beitrag von Roswitha und Ralf Sörgel. Steine geschleppt. Für Ulrike Gebhardt. 30 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Pfarrerin sprach. Große Erwartungen hatte ich nicht. Sobald es möglich war, hatte ich die katholische Kirche verlassen und seitdem um alles Christliche einen großen Bogen gemacht. Wie sollte ich ahnen, dass dieses Gespräch meine ganz persönliche Zeitenwende einleiten würde? Mein Leben war in eine Sackgasse geraten, als ich mich damals auf den Weg nach Lindenthal machte. Ich hatte meditiert, Tarotkarten gelegt und in therapeutischer Absicht auf Kissen eingeschlafen. Geholfen hatte es nicht. Ich war als Kind sexuell missbraucht worden und konnte mit den Erinnerungen nicht leben. Ich war Ende 30 und suchte nach Antworten. Warum habe ich gerade diese Pfarrerin angerufen? Sie stand im Telefonbuch. Andere allerdings auch. Ich glaube eigentlich nicht an höhere Fügungen und Führungen. In diesem Fall bin ich jedoch bereit, eine Ausnahme zu machen. Das Gespräch verlief anders, als ich gedacht hatte. Besser. Da war eine, die aushielt, was ich zu erzählen hatte, die nicht von Vergebung sprach, die meine Wut berechtigt fand, die keine frommen Phrasen drosch und trotzdem an Gott glaubte. Ich war beeindruckt, wollte mehr wissen, mich streiten, ernst genommen werden. Die folgenden Gespräche haben sicher nicht nur mich angestrengt und aufgewühlt. Wir setzten sie dennoch fort. Irgendwann begann ich, versuchsweise, das Wort an Gott zu richten. Dass dies nur jenseits der überlieferten Sprache und Gottesbilder möglich war, wurde akzeptiert. Ich tastete mich vor. Ich begann zu schreiben. Gedicht auf Gedicht, Gebet auf Gebet brach aus mir heraus. Sie boten weiteren Gesprächsstoff. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass man diese Texte veröffentlichen könnte. Ulrike Gebhardt schon. Sie kannte auch einen geeigneten Verlag. 1997 erschien mein erstes Buch mit Lob und Klagegebeten. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu schreiben. Grundgelegt, Weichen gestellt, Steine geschleppt. Mit diesen Zeilen beginnt ein Gedicht, das ich Ulrike Gebhardt zum 40. Geburtstag geschrieben habe. Einige Steine haben wir zusammengeschleppt. Schwere Brocken waren darunter, die mich fast erdrückt hätten. Die Brocken sind jetzt noch in Sichtweite. Aber ich atme jetzt freier. Die Kirche ist mir nicht zur Heimat geworden. Auf meine Art gehöre ich trotzdem dazu. Und Gott, Gott lächelt. Von Carola Mosbach. Berthold Seitzer eingeführt. Am 10. November 2024 wurde Berthold Seitzer im Rahmen eines Festgottesdienstes als neuer Kantor in seinen Dienst eingeführt. Viele Menschen begrüßten den neuen Kirchenmusiker, der dabei erstmals einen öffentlichen Auftritt der Paul-Gerhardt-Kantorei leitete. Den Blick zurück und nach vorne richtete Pfarrerin Katja Korf. Die Gemeinde habe sich jemanden gewünscht, der Bewährtes fortführt und neue Akzente setzt. Unter den Bewährten hob sie die Paul-Gerhardt-Kantorei hervor, die Lust hat, große Werke einzustudieren und zu Gehör zu bringen. Zum Bewährten gehöre auch, die neue Orgel zum Klingen zu bringen, zum Lobe Gottes im Gottesdienst und in Konzerten. Vielfalt, Mitmachen und Neugier. Gefragt, welche Ziele er für seine Jahre in Lindenthal verfolge, habe er geantwortet, Neues entdecken. Hier setzte Pfarrerin Korf drei Akzente, Vielfalt, Mitmachen und Neugier. Die Vielfalt sah sie schon in dem Gottesdienst, in dem sie klassisches, pop-inspiriertes und ein jazziges Arrangement erkannte. Aber darüber hinaus gehe es auch um die stilistische Begegnung unterschiedlicher Epochen, Fachrichtungen, Instrumente und den Dialog, der daraus entsteht. Zum Mitmachen sah die Pfarrerin neben der Kantorei weitere Chorprojekte, in die Menschen einfach und unkompliziert einsteigen können. Dass Kinderstimmen zum Klingen kommen, ist deine und unsere Hoffnung. Die Liebe zur Musik möchtest du gerne weitergeben, endete Korf ihre Ansprache. Neues entdecken soll die Neugier wecken und Menschen begeistern, damit der Funke überspringt. Musik ist der Weg zur Freiheit in Gott. Habemus Cantor eröffnete Pfarrer Gerd Maggi seine Predigt, die er unter den Text über das kommende Friedensreich Gottes aus dem Propheten Micha stellte. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen, schreibt und singt der Prophet. Micha wusste, dass weder er noch die Waffenschmieden für Freiheit in Gott sorgen würden, erinnerte Maggi. Gott ist der, an den wir uns richten können, egal ob zu Michas Zeiten oder heute in Köln. Vertraut auf Gott, denn er ist stabil und kann nicht abgewählt werden. Er gibt uns einen Leitfaden und die Melodien zum Heil. Musik ist der Weg zur Freiheit in Gott. Mit ihr gehen wir auf den Pfaden der Glückseligen, beendete er seine Predigt. Von Wilhelm Schreieck. Petra Paul, Gottvertrauen und Menschenliebe. Gottvertrauen und Menschenliebe hat mir vor allem meine Mutter geschenkt. Am 23. Oktober feierte Pfarrer Peter Paul seinen 90. Geburtstag. Den Älteren in unserer Gemeinde ist er in guter Erinnerung. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst als Gemeindepfarrer in Overath leistete er mehr als 20 Jahre Gottesdienstvertretungen in Lindenthal. Die Gemeindemitglieder schätzten seine Predigten, die gleichermaßen von festem Glauben wie von Lebensnähe geprägt waren, so sehr, dass sie seine engagierte Kanzelrede zum Reformationsfest mit Applaus feierten. Wir haben den Jubilar nach einem Gottesdienst in der Matthäuskirche getroffen. Herr Paul, wir haben es nicht nötig, die Erfahrung der Nähe und der Liebe Jesu an Bedingungen zu knüpfen. Das haben Sie im Jahr 2000 in dieser denkwürdigen Predigt zum Reformationsfest der katholischen Kirche zugerufen. Wie kam es dazu? Der Anspruch der römisch-katholischen Kirche, die einzig wahre Kirche nach dem Willen Jesu zu sein, war beim Erscheinen von Dominus Jesus nicht neu. Sie spielte allerdings im ökumenischen Diskurs keine übergeordnete Rolle mehr. Nun kommt der Vatikan daher, übrigens nach der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre und wiederholt diesen Anspruch nicht nur, sondern sattelt noch einen obendrauf mit der Behauptung, alle christlichen Gemeinschaften neben der katholischen Kirche hätten das Prädikat Kirche nicht verdient, denn das stehe allein der römischen Kirche zu. Diese vatikanische Arroganz hat mich wütend gemacht, zumal der damalige Kardinal Meißner erklärt hatte, dass die Evangelischen sollten sich nicht so anstellen. Mein Zorn habe ich dann in den Hinweis auf Artikel 7 der Augsburgerischen Konfession eingepackt. Dort steht, Kirche ist da, wo das Wort Gottes recht gelehrt wird und die Sakramente nach der Einsetzung Jesus Christi gefeiert werden. Ich kann mich erinnern, dass der inzwischen verstorbene Dr. Peters am Schluss der Predigt aufstand und meinte, diese Predigt habe einen Applaus verdient. Ich stimmte ihm zu und so geschah es dann auch. Sie waren 24 Jahre lang Seelsorger der kleinen evangelischen Gemeinde im überwiegend katholischen Overath. Overath und Lindenthal, hier Kleinstadtgemeinde, da Großstadtgemeinde. Aber gemeinsam ist ihnen, dass sie kleine evangelische Gemeinden im überwiegend katholischen Umfeld sind. Was unterscheidet das Gemeindeleben hier und dort? Die evangelische Gemeinde Overath erstreckt sich über 4 sogenannte Kirchdörfer, von denen jedes damals eine eigene Struktur und einen eigenen katholischen Pfarrer hatte. Das Verhältnis zwischen den Katholiken und den Evangelischen stand und fiel im Wesentlichen mit dem Verhältnis der Pfarrer zueinander. Am Beispiel des größten Kirchdorfs Overath, das Verhältnis zu meinem katholischen Kollegen war durchweg normal. Abhängig von der Person, manchmal etwas verhalten oder müde, manchmal aber auch freundlich bis freundschaftlich. Zum Beispiel mit Ronny Hermanns, den die Lindenthaler aus seiner Tätigkeit am Krieler Dömchen und St. Albertus Magnus kennen. In Lindenthal gab es, außer der Freundschaft mit Ronny Hermanns, keine Berührungspunkte mit der katholischen Gemeinde. Warum haben die Menschen nach ihrer Zeit in Overath den Weg nach Lindenthal nicht gescheut, wenn sie wussten, dass Pfarrer Paul predigt? Es waren überwiegend Menschen, mit denen ich über viele Jahre in Overath zusammengearbeitet habe, vor allem bei den jährlichen Kinderbibelwochen und Freizeiten mit Erwachsenen. Sie wollten wohl wissen, wie es ihrem Pfarrer Paul so im Ruhestand geht. Ohne falschen Stolz kann ich sagen, dass sie meine Art zu predigen und einen Gottesdienst zu gestalten sehr geschätzt und nach meinem Weggang vermisst haben. Und deshalb sind sie in die Matthäuskirche gekommen. Was hat sie bewogen, nach ihrer Zeit in Overath noch einmal in einer neuen Umgebung in Lindenthal die seelsorgerliche Arbeit zu beginnen? Eine echte seelsorgerliche Arbeit habe ich in Lindenthal nicht begonnen, im Sinne von Hausbesuchen oder seelsorgerlichen Gesprächen. Viele Predigten allerdings waren schon Seelsorge, indem sie aus meiner Lebenserfahrung erzählten oder von Begegnungen mit Menschen, die Zuwendung brauchten oder die mir ihre Zuwendung schenkten, als ich sie brauchte. Aus ihren Predigten leuchtete immer Gottvertrauen und Menschenliebe. Wie haben sie sich das erhalten in den schweren Zeiten von Krieg, Verfolgung, Flucht und Not? Gottvertrauen und Menschenliebe habe ich mir erhalten, weil vor allem meine Mutter sie mir geschenkt hat. Sie war keine fromme Frau, die immer irgendwelche frommen Sprüche zu allen Lebenslagen im Munde führte. Sie strahlte sehr viel Ruhe aus. Ich habe nur einmal gesehen, dass sie ihre Ruhe verlor, als wir zusammen im Radio die Nachricht vom Fall Stalingrads hörten, Anfang Februar 1943. Da weinte sie bitterlich, als ahnte sie, was das für unsere Zukunft bedeutet. Nachdem mein Vater eingezogen worden war, 1942, hat sie mich begleitet und geleitet. Während der Flucht durch die schwierigen Jahre in der damaligen DDR, während der zweiten Flucht in den Westen bis zur Wiedervereinigung mit meinem Vater nach seiner Gefangenschaft 1949. Sie hatte Kraft und strahlte sie aus, obwohl sie schwer asthmakrank war. Jammern war nie ihr Ding. Stattdessen gab sie Geborgenheit und fürsorgerliche Liebe. Als wir 1949 als kleine Familie endlich einigermaßen zur Ruhe gekommen waren, begann ihre Kraft zu schwinden. Sie starb am 6. Januar 1953, nur 54 Jahre alt. Zu meiner Konfirmation im Juli 1948 in Apolda, DDR, schenkte sie mir ein Band aus Theodor Storms gesammelten Werken mit folgender Widmung: Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, dass du es noch einmal wieder zwingst und von Sonnenschein und Freude singst, leichter trägst des Alltags Last und wieder Kraft und Mut und Glauben hast. Fit fürs Babysitten. Babysitterkartei im Familienzentrum. Gleich 2 Babysitterkurse konnten das Familienzentrum im vergangenen Jahr anbieten. Dabei machten sich 22 Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren fit fürs Babysitten. Durchgeführt wurden beide Kurse in Kooperation mit dem katholischen Familienzentrum St. Stephan und der evangelischen Familienbildungsstätte. Inhalte des pädagogischen Teils waren kindliche Entwicklung, altersgerechte Spielangebote, herausfordernde Situationen in der Betreuung von Kindern sowie Aufsichtspflicht. Mit einer ganzen Puppenwiege wurde sogar das Wickeln von Babys geübt. Am Nachmittag lernten die Teilnehmerinnen mit ihrem Notfallsanitäter der Johanniter Unfallhilfe die wichtigsten Grundsätze und Handgriffe in der ersten Hilfe am Kind. Für Familien können BabysitterInnen eine Unterstützung und eine echte Bereicherung sein. Endlich mal wieder ins Kino, als Paar entspannt essen gehen oder Entlassung am Nachmittag. Unsere Babysitter-Kartei hat sich nach diesen Kursen erfreulich mit Steckbriefen von Jugendlichen gefüllt, die nun fit fürs Babysitten sind. Familien finden die Kartei in unseren Kitas sowie im Büro des Familienzentrums am Lindenthalgürtel 30. Hier können Sie Einblick in die Kartei nehmen, schauen, ob eine Babysitterin zur Familie passen könnte und Kontakt aufnehmen. Die konkreten Vereinbarungen und eventuelle Versicherungsfragen klären Familien und Jugendliche dann eigenverantwortlich, unabhängig vom Familienzentrum. Sprechen Sie unsere Mitarbeitenden in der Kita gerne an oder melden Sie sich im Büro bei der Koordination unter info@familienzentrum-lindenthal.de oder unter 0221 204 202 24. Für das Team des Familienzentrums Martina Neumann, Koordination und Beratung im Familienzentrum. Zur Thema-Fahrt in die Niederlande. Für das Thema-Team ging es gemeinsam nach Mechelen in die Niederlande. Gemeinsam wollten wir ein schönes Wochenende zusammen verbringen und haben das definitiv getan. Mit 14 Personen fuhren wir am 15. November 2024 per Bahn nach Mechelen. Untergebracht waren wir dort in einer Ferienwohnung mit einem großen Wohn- und Küchenbereich und vielen kleinen einzelnen Zimmern. Perfekt geplant und organisiert von Lola Schleiermacher, dem Herzstück des Teams, und Konstantin Schmidt, auch Teil des Teams, kamen wir ohne Probleme an und waren vorbereitet. Unser Wochenende bestand aus verschiedenen Aktivitäten. Zum einen haben wir uns ein bisschen umgeschaut und einen schönen Spaziergang machen können, bei dem wir Kunstprojekte gebastelt haben mit Dingen, die wir auf dem Weg finden konnten. Allerdings haben wir uns auch mit unserer Mitarbeit in der Gemeinde beschäftigt. Wie können wir mitwirken und was sind unsere Vorschläge und Wünsche für das kommende Jahr? Wie möchten wir die Gemeinde mitgestalten? Dazwischen war die Fahrt geprägt von lustigen Gruppenspielen, kleinen Warm-up-Spielen und den Gruppen selber vorbereitet, die Gruppen selber vorbereitet wurden. Sodass wir jetzt optimal vorbereitet sind, um solche Spiele auch in der Jugendarbeit anzuleiten. Gekocht haben wir gemeinsam. Ein Highlight des Wochenendes war die Pizza mit selbstgemachtem Hefeteig, der selbstständig belegt werden konnte, was uns sehr viel Freude und einen schönen Abend bereitet hat. Insgesamt war die Teamfahrt sehr erfolgreich und hat uns sehr schöne Möglichkeit gegeben, im Team enger zusammenzuarbeiten und unsere eigenen Ziele zu setzen. Perfekte Vorbereitung für die Konfi-Arbeit. Von Merle Thul. Unser Gemeindezentrum Matthäuskirche wird 50. Dieses Haus soll dem Gottesdienst und der Feier, dem gemeinsamen Leben und der Hilfe für alte und junge Menschen dienen. So steht es in der Grundsteinurkunde von 1975. Entworfen von den Architekten Peter Bußmann-Heinz und Georg Neussel, die auch die Bauleitung übernahmen, wurde das Matthäuszentrum im April 1977 eingeweiht. Zur Entstehungsgeschichte schreibt der ehemalige Pfarrer Hünecke: Der Name Matthäuskirche ist gewissermaßen ein Mitbringsel des Pfarrers Günther Ziegler, gestorben 1997. Die Münchner Matthäuskirche, evangelische Stadtkirche, war während der Nazizeit gesprengt worden, weil sie angeblich anderen Planungen im Wege stand. Ziegler, ursprünglich aus Bayern kommend, war Braunsfelder Pfarrer und plante den Neubau einer Kirche in unmittelbarer Nähe der Gemeindegrenze zu Lindenthal. Als Pfarrer Otto Duzus, damals Vorsitzender des Presbyteriums, ihm anbot, mit einem Teil seines Bezirkes nach Lindenthal zu kommen und damit die neue Kirche als Lindenthaler Kirche aufzubauen, ging er mit Freuden auf diesen Vorschlag ein. Dem neuen Lindenthaler Pfarrer Ziegler lag der Name der Matthäuskirche als Erinnerung an die zerstörte Münchner Kirche sehr am Herzen. So erhielt im Jahr 1977 Lindenthals zweite evangelische Kirche ein Gemeindezentrum ohne Turm, integriert in die sie umgebende Häuserzeile den Namen des ersten Evangelisten. Ein Abendgottesdienst am Sonntag, den 27. April 2025 um 18 Uhr in der Matthäuskirche, wird diesem Geburtstagsjahr gewidmet sein. Von Martina Hille-Peters. Kirchenmusik, Chorsingen hier und jetzt. Immer wieder sagten und sagen mir Menschen, dass sie gerne im Chor singen würden, aber es einfach nicht gut einrichten können, jede Woche zur Probe zu kommen. Ihnen, aber natürlich auch regelmäßigen ChorsängerInnen, möchte ich von Zeit zu Zeit eine Chorsinggelegenheit anbieten. Jeweils diejenigen, die da sind, ob 3 oder 30, sind der Chor. Ich suche Musik verschiedener Stile aus, die wir mit und in einer Probe zum Klingen bringen können. Neuer Chor für Kinder. Seit einigen Wochen gibt es den neuen Kinderchor in der Gemeinde und wer so ungefähr zwischen 5 und 10 ist und noch dazukommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns donnerstags um 16 Uhr im Seitenschiff der Paul-Gerhardt-Kirche, singen, klingen, bewegen uns und lassen uns von der Musik bewegen. Für die Erwachsenen, die da bleiben möchten, gibt es während dieser Dreiviertelstunde im Nebenraum Kaffee, Kekse und Gelegenheit zum Plaudern. Passionskonzert mit der Paul-Gerhardt-Kantorei. Schon einige Gottesdienste habe ich zusammen mit der Paul-Gerhardt-Kantorei in meinen ersten Monaten als Kirchenmusiker in Lindenthal gestaltet. Nun kommt bald das erste Konzert. Ich freue mich darüber, dass immer wieder neue SängerInnen zur Kantorei kommen. Ausprobieren ist möglich und willkommen. Im Januar haben wir mit dem Proben und Einstudieren der Markus-Passion von Reinhard Kaiser begonnen. Gut möglich, dass Ihnen der Name Reinhard Kaiser nicht viel sagt, aber sicherlich kennen Sie Johann Sebastian Bach. Die Noten dieser Markus-Passion lagen auf seinem Schreibtisch und er schrieb den Vermerk »Die Kaisersche« darauf. Es ist nicht klar, ob Kaiser das Stück selbst so komponiert hat. Fest steht, dass Johann Sebastian Bach das Stück einige Male bearbeitet und in unterschiedlichen Fassungen aufgeführt hat, zum ersten Mal 1713 in Weimar. Es ist eine schöne barocke Passionsmusik und gut, dass sie nicht aus Versehen hinter Bachs Schreibtisch gerutscht ist. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei den KantoreisängerInnen und im Gemeindebüro oder an der Abendkasse. 4. April ab 18.45 Uhr. Ein herzliches Dankeschön schicke ich allen, die auf unterschiedliche Weise den schönen Gottesdienst zu meiner Einführung im vergangenen November mitgedacht, mitgemacht und mitgestaltet und mitgefeiert haben. Von Berthold Seitzer. Tipps und Termine. Neue Glocken für Paul-Gerhardt-Kirche. Seit einiger Zeit sammeln wir für neue Glocken in der Paul-Gerhardt-Kirche. Nachdem die alten Bronzeglocken im Krieg eingeschmolzen wurden, konnte sich die Gemeinde nur Stahlglocken leisten, die hart klingen. Nun sammeln wir Spenden für schöne Bronzeglocken. Rund 65.000 Euro haben wir schon zusammen, brauchen aber mindestens 90.000, sind also noch nicht im Schlussspurt. Aber mit Ihrer Hilfe kommen wir dem Ziel näher. Wenn Sie uns unterstützen möchten, hier unsere Kontaktdaten. Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal, IBAN DE 55 3705 0198 0030 22210 3, Stichwort Glockenspende. Bilder und Geschichten aus dem Baltikum. Auf dem Gemeindefest 2024 haben wir für ein Projekt des Gustav-Adolf-Werkes gesammelt. Die Idee war, ein Projekt für Frauen in Estland zu unterstützen. Als wir das Projekt auswählten, reifte in mir die Idee, etwas zur Kirche sowie zu Land und Leuten aus Estland, Lettland und Litauen zu erzählen und natürlich auch zu diskutieren und vielleicht ein bisschen zu fühlen, wie das ist, zwischen Russland und Europa zu leben. An drei Abenden werden wir uns mit den drei Ländern näher und mit bunten Bildern, guten Geschichten und kleinen Prachten, das sind heitere Geschichten, beschäftigen. Der Eintritt ist frei. Glockenspenden sind herzlich willkommen. Pfarrer Gerd Maggi. Die Bachnacht zum 340. Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Freitag, 21.03.2025 in der Paul-Gerhardt-Kirche. 8 20-minütige Konzerte zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr für Orgel, Klavier, Saxophon, Quartett und andere mit Musik von, um und über Johann Sebastian Bach. Es wirken mit Johannes Geffert, Michael Gees, das Reed Art Saxophon Quartett, Jürgen Hiekel, Manfred Schümer, Johannes Quark, die Paul-Gerhardt-Kantorei und Berthold Seitzer. Let Me Lead You, All About Love. Samstag, 8.03.2025 um 19.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche. Eine außergewöhnliche Fusion von Liedern, Jazz-Standards und Improvisation, Poesie. Gesang, Kontrabass, Klavier, Gitarre, Jazz, Pianos und Drums. Passionskonzert. Markus Passion. Reinhard Kaiser, Bearbeitung Johann Sebastian Bach. Freitag, 4. April 2025 um 19.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche mit der Paul-Gerhardt-Kantorei. Vokalsolistinnen und Instrumentalensemble. Konzert des Chores Le Chœur. Samstag, 28.06. 19.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche. Kontakt und Informationen Kantor Berthold Seitzer. berthold.seitzer@ekir.de Mutig, stark, beherzt. Kirchentag 2025 in Hannover. Vom 30. April bis 4. Mai 2050 ist es endlich soweit. Der Deutsche Evangelische Kirchentag kommt zurück nach Hannover, die Stadt, in der die Kirchentagsbewegung 1949 gegründet wurde. Bei rund 1500 Veranstaltungen ist für alle etwas dabei. Teilnehmende können sich aus gesellschaftlichen Diskussionen, Bibelarbeiten, interkulturellen Angeboten, großen und kleinen Konzerten, Theateraufführungen, Workshops und vielen weiteren Formen ein individuelles Programm zusammenstellen, ganz nach ihrem eigenen Interessen. Der Kirchentag in Hannover steht dabei unter der Losung »Mutig, stark, beherzt« nach dem 1. Korinther 16, Vers 13-14. Mutig, stark, beherzt. So wollen wir über die Herausforderungen unserer Zeit diskutieren, uns einander zuwenden und gegenseitig im Glauben bestärken. Seien Sie dabei. Beiträge im Internet stehen ebenso zur Verfügung. Leider sind die Anmeldungstermine für Gruppenunterkünfte verstrichen. Das sollte kein Hinderungsgrund sein. Wir sehen uns. Oder dann vielleicht vom 5. bis 9. Mai 2027 in Düsseldorf. Von Martina Hille-Peters. Titel: Familie. Was bedeutet Familie für mich? Für jeden von uns hat Familie eine andere Bedeutung und Definition. Letztendlich ist Familie nicht nur eine Frage nach der Herkunft, sondern auch der Wahl. Von Christina Lebsanft. Ob nun klassische Familie, Patchwork-Familie, Alleinerziehende oder selbstgewählte Familie. Letztendlich geht es um die Menschen, mit denen man sich verbunden und denen man sich zugehörig fühlt. Die einem das Gefühl geben, ja, hier fühle ich mich richtig, hier kann ich sein, wer ich bin. Familie bedeutet, Menschen an der Seite zu haben, die einen kennen wie niemand sonst und das meistens von klein auf. Es sind die Eltern, die einen unterstützen und aufziehen. Es sind die Geschwister, mit denen man die Kindheit teilt, gemeinsam lacht, streitet und sich dann doch irgendwie immer wieder versöhnt. Es sind die Großeltern, die Geschichten aus ihrer Zeit erzählen und uns Bilder von früher zeigen. Es sind die Tanten und Onkel, die Cousins und Cousinen, die man vielleicht nicht so häufig sieht, aber mit denen man dennoch viele gute Erinnerungen teilt. Seit ich denken kann, war ich umgeben von Familienmitgliedern. Ich war selten allein und hatte immer jemanden um mich herum. Meine ersten Erinnerungen sind wohl die mit meinen Geschwistern. Da wir alle vom Alter nicht weit auseinander sind, haben wir gemeinsam viel gemacht und unsere Kindheit zusammen verbracht. Angefangen von Spielen im Garten und Kika schauen, über Titelblätter sammeln und Playmobil spielen, bis hin zu gemeinsamen Weg wegfahren und Gesprächen über ernste Themen. Man konnte uns immer bei den gleichen Sportarten finden und wir sind auf dieselben Schulen gegangen. Die Lehrer hatten öfter Schwierigkeiten, uns auseinanderzuhalten und manchmal wurden wir selbst von Bekannten verwechselt. Geschwister sind die Menschen, die dich ein Leben lang begleiten. Meine Geschwister waren bei meinen wichtigsten Momenten im Leben dabei, aber auch im alltäglichen Leben sind sie meine ständigen Begleiter. Durch meinen Umzug nach Köln in eine ganz neue Stadt, weit entfernt von meiner Heimat im Allgäu, sehe ich meine Geschwister und Eltern nun viel seltener. Statt jeden Tag sehe ich sie nur noch alle paar Monate. Trotzdem fühle ich mich mit ihnen verbunden. Wir stehen in regelmäßigen Kontakten durch Videoanrufe, Snapchat-Videos oder ganz typisch mit Postkarten. Für mich persönlich hat meine Familie einen sehr großen Stellenwert. Es sind nicht nur die Menschen, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin, die mich ernährt und erzogen haben, sondern sind auch die Menschen, die mir am nächsten stehen und die mir sehr wichtig sind. Sie sind meine Vertrauten, meine zweite Meinung, geschätzter Ratgeber und Unterstützer. Manchmal ist Familie laut und chaotisch, manchmal still und harmonisch. Sie ist nicht perfekt oder ideal, aber echt und ehrlich und das eben mit Höhen und Tiefen. Mit Familie verbindet man auch das Zuhause, den Ort, an dem man groß geworden ist. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man von zu Hause auszieht und das Vertraute und Gewohnte hinter sich lässt. Das Alltägliche ändert sich. Was früher selbstverständlich war, gemeinsame Mahlzeiten, wie anderen im Zimmer besuchen, spontane Unternehmungen, wird zu etwas, das geplant werden muss. Man merkt erst hinterher, wenn einem die Distanz bewusst wird, wie stark die Bindung zur Familie wirklich ist und lernt dadurch, die nun zur Seltenheit gewordenen gemeinsamen Momente umso mehr zu schätzen. Mit dem Umzug und dem damit verbundenen Lösen von Mama und Papa gehen aber auch andere Dinge einher. Man ist nun auf sich allein gestellt und muss mehr Verantwortung übernehmen. Dinge, die vorher die Eltern übernommen haben und Dinge, bei denen ich immer auf die Hilfe meiner Familie zählen konnte, werden zu eigenen Aufgaben. Ob es jetzt ist, die eigene Wäsche zu waschen, Einkäufe tätigen, Gerichte im Voraus planen oder Termine im Blick zu behalten. Neue Gegebenheiten bieten aber immer auch Raum für persönliches Wachstum, vor allem durch Herausforderungen und neue Erfahrungen. Selbstständigkeit entsteht nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern muss erlernt werden. Nichtsdestotrotz ist das Besondere an der Familie, dass, egal wie weit man sich entfernt, ob das in die nächstliegende Stadt bedeutet, ein neues Bundesland oder auch das Ausland, sie bleibt bestehen. Der Auszug von zu Hause ist kein endgültiger Schritt, sondern eher ein Übergang in eine neue Phase, in der man einen anderen Blickwinkel auf das Zurückgelassene erhält, nämlich zu erkennen, dass man immer wieder zu seinen Wurzeln zurückfinden kann, während man gleichzeitig seine eigenen Flügel ausbreitet und sich selbst entfaltet. Es geht darum, Menschen um sich zu haben, die einen verstehen, unterstützen und begleiten. Es ist ein Kreis, in dem man sich zu Hause fühlt, egal wie dieser letztlich aussieht. Familienalltag. Er ist so individuell wie jede Familie selbst und dabei, gerade mit kleinen Kindern, bunt, laut und abwechslungsreich, erfüllend, anstrengend und bereichernd, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Fast jeder kennt ihn, den Familienalltag. Komplett stressfrei wird er sicher nicht werden, aber vielleicht helfen meine Gedanken, diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Hektisch oder doch entspannt? Der Wecker klingelt. Los geht's, der neue Tag ruft. Im Halbschlaf schnell den Wecker ausschalten, bevor die Kleine aufwacht. So habe ich ein bisschen ruhige Zeit für mich und kann im Bett schon den Tagesablauf planen. Erst zur Kita, dann zur Arbeit, dann wieder zur Kita und dann war da doch noch die To-Do-Liste für den Nachmittag. Eigentlich kaum zu schaffen, aber es muss sein. Also das scheinbar Unmögliche möglich machen, alles in Gedanken auflisten, dann ab ins Bad und danach Frühstück machen. Doch da ruft schon jemand Mama und möchte sich erstmal wachkuscheln. Stopp, trotz des Zeitdrucks innehalten, zur Ruhe kommen und gemeinsam mit der vierjährigen Tochter kuscheln. Einfach den Moment genießen, im Hier und Jetzt sein, Gedanken ziehen lassen und nicht bewerten. Das können kleine Kinder ganz hervorragend und auch wir Erwachsenen können davon viel lernen. Also warum nicht einfach darauf einlassen und sich die gemeinsame Zeit nehmen und genießen? Natürlich kann man die Uhr dabei nicht ganz aus dem Blick verlieren, aber danach bin ich angekommen im Tag, kann in Ruhe und mit Kraft starten und meistens läuft es dann mit der morgendlichen Routine auch viel besser. Keine Garantie, aber immerhin ein Ansatz, einen entspannten Familienalltag zu erleben. Und sollten wir uns doch verspäten, können wir auch hier von unseren Kindern lernen. Sie wissen nämlich nicht, dass unsere Welt untergeht, wenn wir das Haus 5 Minuten später verlassen. Und ganz ehrlich, sie haben recht. Die Welt geht wirklich nicht unter. Kräftezehrend oder Energiequelle. Wer kennt das nicht? Im Büro läuft mal wieder alles auf vollen Touren und so richtig klappt das ein oder andere gerade nicht. Dank Abholzeiten in der Kita steht der Feierabend fest, Überstunden sind nicht möglich. Auf dem Weg zur Kita mache ich mir noch Gedanken, wie ich das am nächsten Arbeitstag alles hinbekommen könnte. Schnell das Auto vor der Kita abstellen und dann fröhliche Kinder, die über den Gang laufen und einen begrüßen. Die eigene Tochter in den Arm nehmen, die einen anstrahlt und stolz zeigt, was sie heute gebastelt hat. Für mich die beste Entspannung. Alles andere ist vergessen. Wie auch immer wir den Nachmittag verbringen, auf dem Spielplatz, beim Puzzeln, Lesen oder Singen. Was immer beiden Spaß macht. Aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, dass wir Eltern nicht irgendwelche Aktivitäten planen, auf die wir selbst gar keine Lust haben. Kinder spüren das. Und sie freuen sich, wenn wir mit ihnen das teilen, wofür unser Herz brennt. Hauptsache alle haben gemeinsam Freude und können entspannen. Aus leuchtenden Kinderaugen, neugierigen Fragen, die teilweise zum Nachdenken anregen und Kinderlogik, die immer wieder Erstaunen bei mir auslöst, tanke ich Kraft und Lebensfreude und vergesse alles andere. Klar strukturiert oder abwechslungsreich? Der Familienalltag hat einige Eckpfeiler, die seine Struktur vorgeben, aber dennoch gibt es keinen festen Ablauf und stets ist Flexibilität gefragt. Jeder Tag mit Familie läuft anders, ist nicht planbar und hat seine eigenen Herausforderungen. Zum Beispiel wird das Kind krank, die Kita hat einen unerwarteten Schließtag oder das Auto springt nicht an. Er ist genauso bunt und vielseitig wie alle Familienmitglieder zusammen. Manches ist schnell und einfach gelöst. Anderes bedeutet große Anstrengungen und manches muss auch einfach unerledigt bleiben. Oft hilft es aber, einmal fünfe gerade sein lassen, tief durchzuatmen und die Perspektive zu wechseln. Eine wertfreie Wahrnehmung, wie Kinder sie ganz selbstverständlich haben, hilft auch uns Erwachsenen. Ein Tag ist nicht weniger wertvoll, weil nicht alles nach Plan gelaufen ist. Der meiste Stress innerhalb einer Familie entsteht aus Perfektionismus, aus der Idee, keine Fehler machen zu dürfen. Dabei sind Fehler menschlich. Für eine glückliche Kindheit brauchen Kinder keine Eltern, die alles richtig machen, sondern solche, denen es selbst gut geht. Von Daniela Kratzenstein-Wilberts. Sehnsucht nach Familie. Ich werde weinen vor Freude. Er ist als politischer Flüchtling anerkannt, lebt im Flüchtlingsheim in Marsdorf und hofft, seine Familie bald wiederzusehen. Mehmet T., 45, hat seine Frau und seine 5 Kinder seit 16 Monaten nicht gesehen. Seinen jüngsten Sohn, 1 Jahr alt, noch nie. Heute bin ich glücklich, sagt Mehmet und strahlt. Er hat eine E-Mail des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland aus Izmir in der Türkei erhalten. Seine Frau soll dort Mitte Januar, kurz nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Lindenblatts, alle Antragsunterlagen vorlegen. In der Betreffzeile der E-Mail steht, worum es geht. Familienzusammenführung. Sie hat Mehmet am 1. Oktober 2024 beantragt und sich dann alle 2 Wochen nach dem Stand der Dinge erkundigt, aber nie eine Antwort erhalten. Bis jetzt die erlösende E-Mail kam. Mehmet ist Geografielehrer. Er hat von 2001 bis 2016 im Schuldienst gearbeitet, bis am 15. Juli 2016 ein Militärputsch gegen Präsident Erdogan scheiterte und hunderttausende Menschen verhaftet werden. Militärangehörige, Lehrer, Richter und Journalisten. Sie werden verdächtigt, der Gülenbewegung anzugehören und sind laut Erdogan allesamt Terroristen. Fethullah Gülen, ein ehemaliger Imam, ist Ende 2024 mit 83 Jahren im amerikanischen Exil gestorben. Früher ein politischer Weggefährte Erdogans, wird er um die Jahrtausendwende dessen Erzfeind. Mehmet T. wird im August 2016 mitten in der Nacht verhaftet und für 1,5 Jahre weggesperrt. Nach der Haftentlassung findet er keine Arbeit und arbeitet 5 Jahre als Händler auf dem Markt von Hatay, seiner Heimatstadt im Süden der Türkei. Nach dem fürchterlichen Erdbeben vom 6. Februar 2023, bei dem zehntausende Menschen sterben, zieht die Familie in die 1150 Kilometer entfernte Großstadt Izmir um, in den Westen, an die Ägäisküste der Türkei. 16 Stunden dauert die Busfahrt. Jahrelang hat Mehmet gehofft, dass die politischen Verhältnisse sich bessern. Dann entscheidet Erdogan im Mai 2023 die Präsidentschaftswahl doch knapp für sich. Und wieder werden Menschen verhaftet. Dasselbe befürchtet er für sich und er beschließt zu fliehen. Nach Deutschland, denn da haben Menschenrechte oberste Priorität. In Deutschland herrscht Rechtsstaatlichkeit. Im August 2023 verlässt Mehmet Izmir Richtung Istanbul. Dort zahlt der Schlepper 3.750 Euro für eine nächtliche Bootsfahrt über den Grenzfluss Meriç. Noch sieben andere Flüchtlinge sitzen im Boot. Er hat Angst. Nicht nur vor den Grenzsoldaten. Ich kann nicht schwimmen. Sie schaffen es. Auf der anderen Flussseite in Oristiada, der nördlichsten Stadt Griechenlands, wird er verhaftet. Die Polizei prüft seine Papiere und lässt ihn gehen. In Athen kauft er sich für 3.000 Euro gefälschte Papiere und ein Flugticket nach Madrid. Der erste Versuch, die Passkontrollen am Flughafen zu passieren, scheitert. Der zweite klappt. In Madrid wartet er bange Stunden auf das Anschlussticket für den Weiterflug nach Düsseldorf. Er hat Hunger, kaum noch Geld und große Angst vor der Polizei. Dann klingelt sein Handy. Das Ticket ist da. Kurz vor Mitternacht am 27. August 2023 landet sein Flugzeug in Düsseldorf. 1 Monat und 1 Tag hat die Flucht gedauert. Er geht zur Polizei und bittet um politisches Asyl. Ich bin Gülenist. Zuerst muss er in die NRW-Erstaufnahmeeinrichtung nach Bochum. und dann in die Unterkünfte Mönchengladbach-Rees am Niederrhein und seit Mitte 2024 Köln-Marsdorf. Erst seit 4 Monaten kann er einen Deutschkurs besuchen. Ich habe nicht gewusst, dass die Bürokratie in Deutschland so langsam und so schwierig ist. Sein Traum ist, hierzulande wieder als Lehrer zu arbeiten. Wie lange er nach dem Termin Mitte Januar im deutschen Konsulat in Izmir auf seine Familie warten muss, weiß er nicht. Tage, Wochen, Monate? Er stellt sich vor, wie er am Düsseldorfer Flughafen seine Frau mit einem großen Strauß roter Rosen empfängt und seine Kinder in die Arme schließt. Ich werde weinen. Von Norbert Hüsson. Fädelsgeschichten. Mitten in Lindenthal. Der Karl-Schwering-Platz. Bisher dachte ich immer, der Karl-Schwering-Platz wäre lediglich der Platz mitten in Lindenthal an der Dürener Straße, dort, wo auch eine beliebte Kölner Tanzschule ihren Sitz hat. Bei der Recherche zu diesem Artikel habe ich aber gelernt, dass der Karl-Schwering-Platz ursprünglich lediglich die Grünanlage zwischen der Dürener Straße und der Frangenheim- bzw. Biggestraße umfasste. Heute gehören auch noch die Spielplatzanlage, das Wasserbecken am Rautenstrauchkanal und der Senkgarten westlich der Brucknerstraße dazu. Der Platz wurde laut Wikipedia zeitgleich mit dem Lindenthaler Kanal im Jahr 1923 angelegt. Er beruht auf der Grundlage des Generalbebauungsplans von Fritz Schumacher, der in den Jahren 1920 bis 1923 aufgestellt wurde. Aber wer war eigentlich dieser Karl Schwering und warum wurde ein Platz nach ihm benannt? Geboren wurde er am 28. September 1846 in Osterwick in Westfalen als ältestes von 8 Kindern. Nach seinem Abitur studierte er Mathematik in Münster und Berlin. Im Anschluss promovierte er im Jahr 1869 und erlangte durch sein bestandenes Staatsexamen zusätzlich die Qualifikation, um auch am Gymnasium zu unterrichten. Nach einigen Stationen als Mathematiker und Pädagoge, während denen er sich auch seinen Namen durch das Schreiben zahlreicher mathematischer Lehrbücher machte, wurde er 1901 zum Direktor des Apostelgymnasiums in Köln-Lindenthal berufen. Hier war er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1921 tätig und schaffte trotz finanzieller Widrigkeiten das Wachstum des Gymnasiums zu ermöglichen. Ihm zu Ehren wurde die Platzanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu seiner alten Wirkungsstätte benannt. Karl Schwering verstarb am 27. November 1925 in Köln und wurde auf dem Melatenfriedhof begraben. Von Julia König. Redaktionsseite. Liebe Gemeinde, Familie ist so bunt und vielfältig, wie es auch unsere Gemeinde ist. Egal ob hineingeboren, geheiratet, verpartnert oder nur so zusammen oder auch Freundschaften, die Familie geworden sind. Unser Leben ist davon geprägt. Geprägt wurde unsere Gemeinde auch von der langjährigen Tätigkeit unserer Pfarrerin Ulrike Gebhardt. Doch nun heißt es Abschied nehmen von diesem langjährigen Gemeindefamilienmitglied. Wie Sie es im Heft schon gelesen haben, verabschieden wir Ulrike Gebhardt in ihren wohlverdienten Ruhestand. Stellvertretend für das Redaktionsteam bedanke ich mich für zahllose Andachten, theologische Impulse und weitere Beiträge, die dazu beigetragen haben, dass unser Lindenblatt vielfältiger geworden ist. Wir wünschen ihr für den weiteren Weg alles Gute und vielleicht wird dieser Weg auch irgendwann einmal zurück nach Lindenthal. Dagegen führte der Weg von Herrn Seitzer nach Lindenthal als unser neuer Kantor. Er plant viele neue musikalische Veranstaltungen, über die wir zukünftig in einer festen Rubrik in unserem Lindenblatt auch informieren und berichten werden. Darauf dürfen Sie sich in der nächsten Zeit schon freuen. Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine gesegnete Osterzeit. Fühlen Sie sich getragen von der Liebe Ihrer Familien, wie auch immer sich diese zusammensetzt. Ihre Julia König. Impressum. Das Lindenblatt ist das Informationsblatt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal. Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal. Verantwortliche im Sinne des Presserechts: Julia König. Redaktion: Martina Hille-Peters, Dirka Koch, Julia König, Daniela Kratzenstein-Wilberts, Gerd Maggi, Lisa Zrikjow und David Vinzenz. Redaktionsanschrift: Evangelisches Gemeindebüro, Lindenthal-Gürtel 30, 50 935 Köln. E-Mail: köln-lindenthal@ekir.de. Sprecher der Audioversion: Manuel von Osten. Das bin ich. Vielen Dank fürs Zuhören.